Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert. Mit Luzi Fricker und Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster.
Ob er Darmalarm hat, unser Armröschel, das weiss ich nicht. Aber 39 Grad Fieber, darum hat er gesagt, ich muss Vorfahrt geben, ich müsse da eine Stunde Selbstgespräch machen. Nein, keine Angst, das wäre ja Tortur und er hat gegen Genfer Menschenrechtskonventionen verstoßen. Gute Besserung, Röschel, an dieser Stelle. Darum habe ich aber gedacht, wir müssen schon einen super Ersatz haben. Auch den habe ich gefunden im Oberaargau. Auch der Mann oder einer von diesen Männern, der am meisten Ahnung hat, vom Schweizer und auch internationalen Eishockey und tausende von Anekdoten auf Lager hat. Er hat ein Kontaktnetz wie kein zweiter, polarisiert auch enorm und hat sogar eine eigene Sprache sozusagen erfunden. Hosentelefon, Dichterfürst, Leute geführt von Eslen, Ungersportchef, ja, du hast auch schon herausgefunden, wenn sie meinen Klaus Zog, the one and only, unglaublich unterhaltsam. Ich war bei ihm im Oberaargau und ich würde sagen, ab in die Chronistenstube.
Ersatzbankgeflüster. Und jetzt ab ins Stadion.
Und da sind wir in der wunderbaren Schreibstube, kann man sagen, beim Chronist und Dichterfürst in Personalunion.
Also das ist jetzt gerade ein bisschen stotzig gesagt. Chronist ja, aber Dichterfürst nicht. Ich tue ja nicht dichten. Sondern, wie es der Name sagt, ein Chronist. Und der Chronist tut einfach chronologisch erfassen, was auf der Welt abgeht.
Das Wort Hosentelefon. Wenn man das bei Google eingibt, kommen hunderte Einträge mit deinem Namen. Ich habe geschaut, im Medienarchiv SMD, was denkst du, wie viele Artikel hast du geschrieben, wo das Wort Hosentelefon vorkommt?
Oh, wahrscheinlich weniger, wenn ich das Hosentelefon vorgenommen habe. Ja, ich würde sagen, 600.
Du, nicht schlecht, fast ein Volltreffer. 482 in dem Fall. In diesem Jahr müssen wir noch die 600 abheilen. Der erste Artikel, 23. Mai 1996. Weisst du noch, um was es ist gegangen? Aufstand gegen Zölch ist der Titel gewesen.
Ja, ich muss mich natürlich gut besinnen. Ich habe von der ersten Minute an, wo der Franz A. Zölch Präsident der Nationalliga geworden ist, sind wir wie Hund und Katz gewesen, weil ich habe von Anfang an gesagt, das ist ein Hochstapler.
Und jetzt ist er ja, glaube ich, im Gefängnis, oder?
Also, jetzt ist er im Kuraufenthalt in Witzwil, wir wollen doch nicht übertreiben. Und ich mache mich gut besinnen, es hat mir einmal der Revisor von der Liga die Spesabrechnung von ihm zugehört. Auf das aber habe ich ihm damals beim Blick Bundauftaktzeiten gemacht mit dem Franz A. Zölch. Mit diesen Spesen, diesen exzessiven, die aus Illustrationen Tausigernoten gemacht, mit seinem Kopf drauf. Was ich nicht daran gedacht habe, ist, dass seine damalige Gattin, Regierungsrätin, SVP, Prinzessin Elisabeth Zölch, im Bankrat der Nationalbank war. Und das hat mir dann auch die Audienz bei Ringier ganz so beigetragen. Und zum Glück habe ich alle Belege gehabt.
Das sind aber nicht die einzigen Audienzen gewesen. Du polemisierst. Hast du mal, glaub, gesagt, es ist auch über 20 Jahre her, da bin ich dabei gewesen, zu Macklingen, an einem Sportjournalistenkurs, wer noch keine Klage am Hals hat, oder mehrere sogar, ist kein richtiger Sportjournalist.
Das ist halt für sich richtig, darum darf ich auch sagen, ich bin nie verurteilt worden und auch nie vom Presserat gerügt worden.
Aber wie viel Anrufe auf das Hosentelefon, Kässige, gibt es aber oder merkst du aber, denkst du, oh, jetzt nehmen wir lieber noch nicht ab oder die Kilo abkühlen? Oder wie gehst du damit um, wenn es jetzt irgendwie hässige Reaktionen gibt?
Nein, also wenn das Telefon geht und nicht darum ist abzunehmen, dann hast du etwas falsch gemacht. Also bei mir ist immer, wenn ich etwas schreibe, schlage ich auch her und wenn jemand anruft, dann nehme ich das Telefon ab. Also es geht natürlich nicht, einfach polemisieren und nachher den Schwanz ziehen und ab ein bisschen gehen. Das geht von mir aus gesehen nicht.
Ja, aber es ist die unangenehmste Konfrontation. Wobei, das ist auch eine Hunderte, aber kommen dir da zwei, drei Sinn?
Ja, eigentlich nicht unangenehm. Es hat viele Konfrontationen gegeben, aber eigentlich immer mit einem gewissen Unterhaltungswert. Also die mit dem Franz A. Zölch, die bleiben mir immer in Erinnerung. Und es ist auch so, dass ich seine Zeit Franz H. Zölch verklagt habe und er musste die Hosen runterlassen und auf das bin ich heute noch stolz.
Und jetzt eben, dass er im Kuraufenthalt wie Zwiebeln, du sagst, für die, die es nicht kennen, oder schon ein Strafvollzug im Seeland, hätte man das nicht erwarten können.
Also solange er natürlich mit der Frau Elisabeth Zölch verheiratet war und sie Bundesratskandidatin war und Berner Regierungsrätin, völlig undenkbar. Aber sobald, wo ja Frau Zölch hat aufgehört zu politisieren, hat sie sich auch scheiden. Und von dem hat er den Schutz verloren. Und für mich ist der Franz H. Zölch eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, wie weit man es als Hochstapler bringen kann. Also, da könnte man jetzt einen Roman schreiben und der wäre auf keine Seite langweilig, wenn ich nur das alles, was ich mit ihm erlebt habe. Darum, natürlich sagen die Leute, ja, da hast du eine Kiste, du Fotzelhung, aber ich sehe das nicht so. Das ist eine faszinierende Persönlichkeit. Und der Teufel stüpft mich noch, ob ich auf Witzwil soll anrufen und der Verwalter fragen, ob schon Geld fehle an einem Ort.
Du, jetzt sind wir schon mitten in den Details. Mal allgemein, vielleicht müssen wir dich mal ein bisschen einführen, wer du bist. Wir sitzen hier in deiner wunderbaren Loftwohnung in Huttwil und ich könnte meinen, es sei eine Bibliothek. Tausende von Büchern.
Ja, meine Freundin sagt immer, wenn bei jemandem der Fernsehschirm grösser sei, wenn das Büchergestell, dann lohnt sich eine Diskussion nicht. Und ich kann glaube sagen, dass bei mir Büchergestell grösser sei, wenn der Fernsehschirm.
Also ja, gefühlt sicher 10'000 Bücher. Jetzt, wie bist du überhaupt, eben, seit ich denken kann, bin ich mit dir gross geworden, dann beim Blick die ganzen Eishockey-Bücher, die Eishockey-Bibel, die es aber gegeben hat, im Habecker Verlag, jetzt ist glaube ich ein anderer. Wie bist du zum Eishockey zum Schreiben gekommen?
Ja, also ich bin zum Schreiben gekommen, weil ich das eigentlich immer gerne gemacht habe. Und ich habe also, das ist nicht eine Romantisierung, ich habe tatsächlich schon in der 5. 6. Klasse gesagt, ich will eigentlich Sportjournalist werden, was natürlich daheim ist. Ich bin von einem Bauernhof aufgewachsen. Der Kommentar ausgelöst hat, ich würde gescheiter schauen für etwas rechts und habe eine Banklehre gemacht und habe nebenbei für Unteremmentaler, was es heute noch gibt, wo heute noch eine der besten Lokalzeitungen ist, habe ich Matchberichte geschrieben von einem damaligen Erstliga-Hockey-Club.
Da müssen wir wissen, welchen.
Ich habe gesehen, was es um mich war, gibt es heute leider nicht mehr. Und später hat der Sport, also das ist die Sportzeitung, die es bis 1998 gegeben hat, dreimal in der Woche rausgekommen ist, die haben einen freien Mitarbeiter gesucht für Langnau. Die haben mich dann genommen und von dort aus habe ich dann den Einstieg geschafft, hauptberuflicher Journalismus.
Da habe ich noch abonniert gehabt, zusammen mit dem Tipp. Tipp ist das Fußballmagazin gewesen, Bodo, der Sport. Wieso gibt es ihn nicht mehr? Wir vermissen ihn.
Der Sport ist auch einem Betrüger zum Opfer gefallen. Ich habe das, hab das alles miterlebt. Der Werner K. Rey hat den damaligen Verlag gekauft, Jean Frey in Zürich. Und der Verlag hat einen grossen Immobilienbesitz im Gieshübel Zürich gehabt, wo das Verlagsgebäude war. Und es ist nicht eine Woche gegangen, nachdem der Werner K. Rey den Verlag gekauft hat und sich Medien überschlagen, hey, ja, der Finanzjongleur wird jetzt ganz ein seriöser Verleger. Das ist jetzt, hat er nichts anderes gemacht, als er das Verlagsgebäude ausgliedert aus der Jean Frey Immobilie AG gemacht und bis hin hoch gefüllt mit Hypotheken. Und der Verlag ist als leere Hülle zurückgeblieben. Und das ist keine Grundlage mehr gewesen, kommerziell. Das hat eigentlich das Ende beschleunigt. Ich glaube, man hätte sonst können eine Sportzeitung in die heutige Zeit überretten, wie in Frankreich mit der Equipe, wie in Italien mit der Gazzetta dello Sport und Tutto Sport.
Und nachher ist es zum Blick gegangen, oder parallel schon? Also, ja, Sport habe ich in deinen Artikeln gelesen, eher vor allem Blick.
Ja, nein, ich habe natürlich schliesslich eine Banklehre gemacht. Ich habe gesehen, dass das nicht wird gehen, mehr lang beim Sport und die vom Blick her schon lange gefragt gehabt. Und die habe ich natürlich 1994 zum Blick, Sonntagsblick über gewechselt.
Machst du dich noch besinnen an deinen ersten Artikel?
Ja, das war eine Story. Dort jetzt Davos hat Der hat Berger geheissen, der Goalie, Freiburg ausgespannt. Das war ein Primeur, das war, glaube ich, die erste Geschichte. Dann.
Hast du denn schon deine Primeur gehabt? Das ist ja, ja wahnsinnig. Du bist, glaube ich, schon der Primärjournalist. Wie hast du das Netz aufgebaut? Hast du denn schon vor 30 Jahren das wahnsinnige Netz gehabt? Da kommt es immer wie, ja, steigert sich und steigert sich.
Ja gut, das ist ja nicht so wahnsinnig. Also, schau, wir reden mit den Hühnern, mit den Katzen, mit den Geissen, mit den Rossen, mit den Kühen. Dann muss man halt auch mit den Leuten reden. Es ist nicht so kompliziert. Es hängt eher davon ab, dass du die richtigen Leute, die richtigen Fragen stellst. Und wenn du dich intensiv so ein bisschen, sagen wir jetzt, mit dem Hockey befasst, das ist schon eine kleine Welt, dann weisst du auch etwa, was wo könnte sich anbahnen. Und dann müsstest du vielleicht noch die richtigen Leute fragen. Und dann noch dazu schauen, dass deine Informanten nicht versäckelst. Und dann vernimmst du etwa hin und wieder etwas.
Das ist ja schon Ende 80er Jahre der Zwangsabstieg vom EAC Arosa dann prophezeit, glaube ich, als Erster.
Ja, das ist das ist natürlich eine spezielle Geschichte gewesen. Die wirtschaftlichen Probleme vom EAC Arosa, die waren offensichtlich gewesen. Und aufgrund von dem habe ich, aber auch die Guido Tognoni vom Tagesanzeiger, sie zur Meinung gekommen, dann bleibt eigentlich nur der Zwangsabstieg. Was dann noch speziell war, der Peter Bosser, der damalige Präsident, für mich wirklich einer der Grossen vom Schweizer Eishockey, war sehr clever. Er hat mir einmal angerufen und gesagt, er möchte mich auf Arosa einladen. Ich könnte im Pöstli übernachten, er will mir etwas zeigen. Und nachher hat er mir dort oben im Hinterzimmer alles auf den Tisch gelegt und gesagt, jawohl, dann steige ich im Frühling ab. Du das alles vorbereitet. Ah, jetzt weisst du es, jetzt darfst du es aber nicht schreiben. Dann konnte ich es nicht mehr schreiben. Aber was ich gemacht habe, als ich am anderen Tag heimgefahren bin, habe ich unterwegs in der Beiz still gehabt, bin dort rund den Tisch gehockt und dann hat es dort etwa vier gehabt, so in roten Bänderkleider und noch zwei, drei Bauern, und die haben natürlich, was haben wir über Arosa, haben das Gespräch provoziert. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt sage ich noch etwas, das ihr nie werdet vergessen. Was bist du für einer? Dann habe ich gesagt, Jungs, im Frühling steigt der freiwillige Kredi ab in die erste Liga. Also dann ist der Kiffel runtergegangen und gesagt, was bist du für einer? Und dann bin ich dann gleich gegangen, oder? Aber ich glaube, sie haben noch einmal an mich gedacht.
Aber wenn er jetzt einer sagt, wie der Peter Bossert, du darfst es nicht schreiben, dann ist ja der, sind die feiner aus, schreibst es manchmal gleich? Oder wie machst du das in so einer Situation?
Nein, also wenn dir jemand explizit etwas sagt und sagt, du kannst es nicht schreiben, dann kannst du es auch nicht schreiben. Aber es kann natürlich sein, dass du von einer anderen Quelle drauf kommst und der andere sagt dir, ja, ich sage das jetzt, aber kannst du es nicht schreiben? Und sagen, ja, musst du es nicht sagen, ich weiss es schon, oder? Also nein, kannst du schon nicht, wenn dir jemand sagt, es ist nicht zum Schreiben, dann kannst du es nicht schreiben oder in deinem Fall sagen, oder? Das geht nicht.
Ja, jetzt haben wir eben schon Hosentelefon erwähnt. Wie bist du auf die Begriffe gekommen? Hosentelefon, es hat mal einen Eintrag gegeben von Zürich, einer, der mit Handys handelt. Der ist mittlerweile verschwunden. Aber du bist, glaube ich, schon der, der den Begriff hat, ja, hat geboren.
Ja gut, das ist ja offensichtlich. Das ist ein Telefon, das man im Hosensack rumträgt. Das ist ein Hosentelefon, oder? Also das ist einfach ein Alltagsausdruck.
Aber alle haben Freude, oder? Also du würdest jetzt nicht irgendwie plötzlich verzichten. Ein anderes Beispiel, Unter- und Obersportchef. Die Situation, früher ist die Untersportchefin vor, als Schelling gesetzt, Patrick Bertschi. Das wirst du immer schreiben, oder? Obwohl sich sicher beim SCB die Leute nerven.
Also der Marc Lüthi bekommt, ich glaube, jedes Mal einen roten Ring, wenn er das sieht. Aber wenn einer strategischer Sportdirektor ist, und jeder Transfer über seinen Tisch muss. Und dann gibt es noch einen Sportchef, der alles gängig muss einfädeln oder sollte. Dann haben wir doch einen Ober- und einen Untersportchef. Das ist nicht ehrverletzend, das ist der hierarchiegerechten Leuten erklärt, wie es beim SCB ist.
Ja, wir kommen dann auf die einzelnen Clubs. Auf die Situation beim SCB hat ja ein paar Namen, die gehen, die sicher der Unger- und Obersportchef, wobei, das habe ich so schon gesagt, oder hast du eigentlich das Exklusivrecht an diesen Begriffen, dürfen das andere sagen?
Nein, das sind Begriffe. Ich werde jemanden gefragt, wenn ich auch so ab und zu Kurs gebe, für Schreiben. Sagen immer, du musst etwas so schreiben und die Ausdrücke brauchen, wenn der Kollege etwas in Beiz erzählst. Dann musst du dich kurz fassen und so erzählen, dass sie hören. Also sollte man auch so schreiben, dass man dranbleibt beim Lesen.
Oder sicher das Geheimrezept von deinen Artikeln, dass sie eben so hohe Klickzahlen haben. Hey, hat ja auch mal sogar ein Wörterbuch, Zalg Deutsch gegeben, wo eben all die Ausdrücke vorkommen. Lottergoli, Rolex auf dem Transferwühltisch, Löwen geführt von Eseln, Gotthelf, kommt da immer wieder vor, irgendein Spieler des armen Mannes. Wie viel von diesen Ausdrücken hast du mal selber aufgeschrieben?
Nein, ich habe sie nicht selber aufgeschrieben, aber viel kommen auch, wenn ich irgendwo wieder etwas gelesen habe, findest du viele so irgendwelche Ausdrücke. Es hat ja einen Haufen gescheite Leute schon gegeben, die viele Bücher geschrieben haben. Und wenn man dann ein bisschen in den Büchern rumstöbert, findet man auch einmal etwas, oder?
Ja, wie viele Bücher hast du schon? Hast du alle gelesen, die da in deiner Bibliothek waren?
Nein, ich habe nicht alle gelesen, aber ich tue immer wieder etwa Blätter drinnen. Oder bevor ich schlafen gehe, laufe ich in den Büchergestell vorbei und nehme wieder eins raus. Das ist eigentlich nicht unbedingt nur Lesen, es ist auch einfach Inspiration, die du immer findest, wenn du in ein Buch hineinschaust.
Also brauchst du manchmal gezielt nach einem Match, oh, jetzt könnte ich in dieses Buch hineinschauen oder es könnte mir vielleicht Stoff geben für einen Artikel.
Das hat es auch schon gegeben, ja.
Auch etwas, was man ab und zu wieder liest, schreibst ein Name oder irgendwie eben irgendein Name oder irgendeine Person, dessen Name mir soeben entfallen ist. Da weisst du schon, ist das einfach wie Quellenschutz, wenn du das brauchst?
Also Quellenschutz ist natürlich wirklich wichtig. Es geht sogar so weit. Es gibt natürlich schon Leute, die gerne wüssten, wo der Maulwurf ist in ihrer Organisation. Ich würde jetzt mal sagen, ich brauche vielleicht knapp die Hälfte von dem, was ich weiss, kann ich auch an die Öffentlichkeit tragen. Weil ich muss natürlich schon aufpassen, dass ich nicht gewisse News exklusiv rauslassen und man dann zusammen kombinieren kann, woher dass er das jetzt auch hat. Da muss ich schon ein bisschen aufpassen, weil oder wenn, musst du dir vorstellen, wenn einer steckt mir etwas, wenn das auskommt bei dem, dann ist der fliegt der raus, dort wo er im Verwaltungsrat ist oder im Management oder weiss auch immer wo, oder? Und wahrscheinlich, nehme ich an, sind das Leute, die sicher am Leutesten über mich runtertun, wenn ich wieder irgendwann etwas rausgelassen habe.
Wie viele Informanten hast du? Sind die auch fast dreistellig, nehme ich an?
Uff, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon, ja.
Und du seid dir von sich aus oben an Leute auf das Hosentelefon oder umgekehrt? Oder weißt du genau, dort jetzt muss ich die Nummer wählen, dann sind zu dir wichtigen Info kommen?
Informationen sind immer eine Hohlschuld. Immer. Und wenn man das nicht begreift, dann hat man keine. Du musst immer von dir aus den Leuten anrufen. Darum, Faulheit wird im Journalismus bestraft. Es ist deine Sache, deine Informationen nachzugehen.
Das heißt, auch Schuld. Gibt es da Bringschuld von deiner Seite aus?
Ja, das gibt es, Bringschuld. Ihr bringe die auch ab und an. Aber das ist jetzt aber auch etwas, was eigentlich diskret bleibt. Also ja, schon ab und an einem Klub gefallen.
Können die Namen irgendwann mal, du hast mal in dem 10-vor-10-Bericht, der im März ist gekommen, in diesem Jahr, hast du mal gesagt, du wirst bei deiner Abdankung in 40 Jahren die Liste vorlesen.
Ja, das habe ich eigentlich auch, aber das darf ich nicht machen, wenn man das nicht überlegt. Das ist auch so, ich bin schon gefragt worden, ob ich nicht aus 40 Jahren Sportjournalismus meine Erlebnisse schildern, aber das geht nicht, weil man bringt die Leute in Verlegenheit. Ich begreife jetzt auch, warum dass man bei Regierungen sagt, dass die Akten 50 Jahre unter Verschluss bleiben. Also, und ich will auch nicht die Leute in ein einfach blöd reinbringen. Nein, das geht nicht. Obwohl mit der Teufel stüpft, und das natürlich eigentlich ein Spektakel wäre, an der Abdankung, wenn der Pfarrer am Schluss noch die Liste runterlässt, oder? Aber ich mache es selber schon nicht.
Aber ein Buch schreiben, das würde ich so gerne lesen, mit Pseudonym, könntest du ja von all die Geschichten, die du nicht darfst erzählen, in einem Roman. Gibt es mal einen Roman von dir?
Lass ich sagen, ich habe 1988, also das sind 30 Jahre jetzt her, habe ich Artikel geschrieben in Lokalzeitung, Wochenzeitung, wir sind mit allen Entli-Buch. Und habe dort eine Liebschaft in einem Dorf vom Käser mit der Wirte beschrieben. Wo ich eins zu eins gewusst habe, weil mein Vater bei der Käsereigenossenschaft Präsident war. Ich habe das aber mit Pseudonym gemacht. Aber dieser Artikel, auf den werde ich 30 Jahre später immer noch angesprochen. Also das zeigt mir, ich muss sehr aufpassen mit so Sachen, oder? Und dort habe ich wirklich Pseudonym gebraucht. Aber ich habe letztes Jahr an einem Altersnachmittag einen Vortrag gehabt, wo sie mich gefragt haben, zwei Sachen. Und dann sind dann noch Fragen gekommen zu diesem Artikel, was mir eigentlich eingefallen sei, welchen Teufel das wir da geritten haben.
Das ist ja um das Dorf gegangen, hat man auch ein bisschen herausfinden können, aber die Hockey-Welt ist ja eine Grossstadt. Und eben das Bedürfnis, das immer noch gefragt wird nach dem Artikel, ist ja der Beweis, dass unbedingt so ein Buch her muss.
Ja, aber ich habe gemerkt, dass das die Leute aufgebracht hat. Ich wollte ja nicht die Leute mehr aufbringen.
Einer, den du immer wieder hast aufgebracht, aber man gleich irgendwie das Gefühl hat er sich gut befreundet, ist der Marc Lüthi. Oder ist das wie eine Art Hassliebe, der SCB-Boss?
Nein, also der Marc Lüthi ist nicht mein Freund, aber der Marc Lüthi ist einer der grossen Spieler im Hockeygeschäft und halt ein Profi. Er weiss, aus einer der wenigen, dass die Medien dazugehören. Er hat aus einer der wenigen auch Selbstironie. Und er weiss einfach, dass der Journalist dazugehört. Und ich weiss, dass der Marc Lüthi für mich auch wichtig ist, weil er hat Informationen, er hat etwas zu erzählen. Er ist eine Figur, wenn man den erwähnt, interessiert es die Leute. Also wir profitieren gegenseitig voneinander. Aber Freundschaft ist ganz etwas anderes. Also grundsätzlich bin ich sogar der Meinung, man sollte innerhalb von dem Business, wo man unterwegs ist, als Journalist keine Freunde pflegen. Weil du kommst immer in die Situation, dass es kritisch muss sein. Und du kannst nicht eigene Freunde kritisieren, oder?
Aber die schätzen dir dann gegenseitig. Also er sagt ja über dich, du seist eine riesen Nummer. Er hat ja dann, glaub, sogar mal einen Brief an dich geschrieben, der ist publiziert worden. Also da ist schon eine gewisse Anzeige da.
Also wenn mich wertschätzt, das müsste ihr schon ihn fragen. Aber er hat meine Wertschätzung.
Und es hat ja mal Funkstille gegeben, ein paar Monate, oder? Hat er das Hosentelefon gar nicht mehr abgenommen? Oder wie ist das wieder, wer hat da die Friedenspfeife gestopft?
Also es ist tatsächlich so, ich weiß nicht einmal mehr, was eine sogenannte Frucht gemacht hat, aber wahrscheinlich habe ich genau an einem Ort einen wunden Punkt getroffen, ist ja gleich. Es hat jedenfalls dazu geführt, jawohl, dass wir Funkstille hatten. Und nachher ist einmal meine Tochter mitgekommen am Match. Die kennt den Marc Lüthi auch. Und er hat sie ihm gesagt, so jetzt Marc, jetzt mach nicht mehr so einen sturen Kring. Komm jetzt ist das wieder gut. Und das war dann wieder gut gewesen.
Also Tochter als Schlichterin. Jetzt kommst du durch so ein Riesennetz. Wieso bist du eigentlich nie Sportchef? Oder ich behaupte, du könntest sogar Bandengeneral, du könntest sogar Trainer sein von einem Club. Hast du das nie, dich das nie gelustet?
Das wäre so ziemlich das Dümmste, was ich machen konnte. Wenn du als Journalist kritisierst, was die anderen machen, dann darfst du ums Himmels Gott nicht auf die andere Seite wechseln. Weil erstens sind die Jobs auf der anderen Seite, die sind sehr kurzlebig. Und dann, nachdem irgendwie völlig versagt hast, auf der anderen Seite wieder zurück in mein Metier. Ja, wer bin ich denn? Da kann jeder sagen, ha, 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 hast du gesehen. Nein, also das wäre der grösste Fehler, den ich in meinem Leben hätte können machen, obwohl ich tatsächlich auch Angebote in diese Richtung hatte.
Was es auch immer wieder gibt, nicht als Trainer oder Sportchef, aber Chronisten, die nachher Medienchef werden oder Medienchefin von einem Club.
Nein, das ist natürlich so, die mit mir angefangen haben in seiner Zeit, die haben alle Karriere gemacht. Weil offenbar ist es im Naturell vom Menschen, dass man Hierarchien klimmen will. Also ich war mit dem Roger Köppel dreimal an der Hockey-WM. Der war Hockey-Redakteur bei der NZZ. Der Markus Eisenhut war später Chefredakteur der Berner Zeitung. Der Redo Kirchhofer, Medienchef beim SCB. Eigentlich haben alle meine Kollegen tatsächlich Karriere gemacht, um eh nicht. Eigentlich aus dem Grund, weil ich eigentlich immer am meisten Freude gehabt, Matchen zu gehen und darüber zu schreiben.
Ja, gehen wir vielleicht noch zur aktuellen Saison. Das geht jetzt aktuell zu Biel. Also vielleicht noch zur Einordnung. Wir haben Mittwochnachmittag der aktuellste Artikel EHC Biel. Fast ein Juniorenmatch, hast du glaube ich, gegen 6-1 gegen Lausanne verfolgen
können. Ja, das ist wirklich Biel hat konsequent die Jungen eingesetzt, weil sie viele Verletzte haben. Also der Jonah Neuschwander, der 15 ist, hat im ersten Sturm gespielt, neben den zwei Ausländern. Fast eine Viertelstunde Eiszeit, davon noch eine halbe Minute Powerplay. Und hat noch den Assist gemacht zum 1-0. Also, das war schon außergewöhnlich. Und sie haben insgesamt 5 Junioren eingesetzt und die auch noch spielen.
Aber er hat nicht ein Interview geben. Findest du es richtig mit 15, dass man die Spieler schützt?
Ja, ich finde das richtig. Weil, du musst dir mal vorstellen, wo du 15 bist. Du bist 15, du hast die erste Match in einem fast ausverkauften Stadion gemacht. Du hast noch ein Assist. Du musst dir mal vorstellen, wie du da emotional aufgewühlt bist. Und dann finde ich es richtig, dass man dann nicht so einem Buben, er ist ja noch ein Bub, zumutet, dass er noch mit den Journalisten reden muss. Also das finde ich, das ist eine richtige Massnahme. Und was will er dir auch sagen? Soll er sagen, er hat nicht Freude oder was? Er kann nichts anderes sagen, wenn er schon unglaublich war. Nein, ich finde das richtig.
Aber heutzutage, du sagst es jetzt, er hat gesagt, er ist unglaublich gewesen. Heutzutage kann man die meisten Antworten, man muss gar nicht mit diesen Spielern reden, wegen diesen Medienschulungen, Spiel für Spiel nehmen, Hauptsache sind die drei Punkte. Ist das vor 30 Jahren noch anders gewesen, denkt es ja, als haben die Spieler dann noch freier von der Leber weggeredet?
Ja, früher. Aber du musst auch sehen, früher haben wir die Kultur von der Political Correctness, wie es heute ist, noch nicht gehabt. Ich mache mich besinnen an eine Headline von Manuele Celio in den Playoff.
Lotte und Ambri, oder?
Lugano ist schlimmer als AIDS. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie das heute einer sagt.
Und das hast du so Titel?
Ich habe einen Titel gemacht, das weiss ich noch, wirklich. Da hatte ich noch Freude daran, oder? Aber das hat nicht mehr etwas. Ja, das so. Aber das kannst du heute nicht mehr. Also, das ist auch ein Selbstschutz der Spieler. Das ist insofern noch gut, weil das ist jetzt ganz etwas Böses, was ich sage. Die neue Generation von Sportjournalisten, ich sage denen vielfach Kindersoldaten. Das ist jetzt bösartig. Aber alle wollen immer Quotes, oder? Und dann kommen sie mit ihren Knöcheln und sagen, Herr Meier, 3 Goal, wie fühlt ihr euch? Ja, und dann kommt nichts raus dabei. Und wenn du jetzt ein bisschen länger dabei bist und deine Storys nicht auf dem aufbaust, was hier erzählt wird, sondern auf dem, was du zusammen verknüpfst mit deiner Erfahrung, dann hast du fast mühelos deine eigene Leserschaft. Und es geht heute so weit, ich behaupte, es könnte sein, machen wir ein Fallbeispiel, es kommt einer mit dem Mikrofon und sagt, machen wir jetzt einfach einen Fantasienamen. Herr Meier, wie ist der heute im Match gesehen? Und er sagt, ja, also jetzt geht es dann nicht mehr. So geht es nicht mit dem Trainer. Ja, und was nehmt ihr jetzt von diesem Match gut mit dem nächsten Match? Ja, also mit dem Trainer. Aha, ja, und was sage ich dir zum Gegner vom nächsten Freitag?
Er tut jeder seine Liste machen, ja, oder auch gar nicht darauf eingehen, ja. Einfach die Fragen runterbeten.
Ja, das ist so ein der Trend heute, oder? Und wenn dann mal einer redet wie ein Mensch, Trapatoni, Flasche leer. Ja, eine Persönlichkeit, ein Mensch, oder? Und dabei macht man eben heute alles, eben wie ich vorhin gesagt habe, zum Selbstschutz, dass sie möglichst nichts mehr sagen, oder? Also es gibt, ich glaube, ich könnte ein stündiges Interview mit dem Namen einen Trainer führen, ohne mit ihm zu reden, weil ich genau weiss, was er sagt.
Und das hat eben sicher auch zu tun mit den sozialen Medien, dass jeder Bardo-Furz, der noch so harmlos ist, plötzlich aufgebauscht wird. Ich habe mich an Thomas Rüfenacht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er gesagt hat.
Das ist die Story, auch dann hatte ich Freude gehabt. Weil ich darf das schon sagen, der Krieg und ich hat keine Wertschätzung mehr gegenüber.
Der frühere SCB-Medienchef.
Ja, aber meine Wertschätzung ihm gegenüber hält sich auch beruflich natürlich, nicht menschlich, in einem überschaubaren Mass. Und dann hat Bern gegen Lugano verloren. Und er sagt Rüfenacht, im Rahmen wo die Journalisten mit den Spielern reden, nicht privat oder in der Beiz, sagt er sinngemäß, ja, also noch gegen die Behinderten von der vierten Linie von Lugano. Wo sind wir an, Vater?
Ich glaube, noch Julian Walker explizit erwähnt.
Ja, genau, und die Behinderten von der vierten Linie. Und dann kommt der Krigl dick auf mich zu und sagt, aber Geld, das schreibst du nicht. Und ich sage, Krigl, wir sind hier bei Medien. Das schreibe ich, du hast es ja auch gehört. Ja, nein, das kannst du nicht schreiben. Krigl, das hat er gesagt. Du bist Zeuge, das schreibe ich. Selbstverständlich habe ich es geschrieben und selbstverständlich hat es ein Theater gegeben.
Und eben, wenn es so ein Theater gibt, kommen die eben nachher plötzlich nur noch 0815 Statements raus, oder? Weil der Spieler das Gefühl hat, das könnte dann plötzlich einen Shitstorm geben.
Es gibt noch einen anderen Punkt, wo man heute viel vergisst. Ich habe noch die Zeit erlebt, ohne Social Media, ohne Internet, wo alle Telefone noch eine Wellscheibe hatten, also keine Hosentelefone. Wenn du jetzt der Club bist und du hast als Club etwas, eine Message, die die Öffentlichkeit bringen, dann hast du als Club zu einem Journalist müssen, der bei einer Zeitung Einfluss hat, der deine Meldung in der Zeitung platziert hat. Also da bist du überall mit allerhöchstem Wohlwollen empfangen worden, hast viel gratis gegessen. Ich habe mich besinnen, wie ich habe ich oben so den Tisch da. Wir sehen, ja, das ist ein langer Tisch. Der war voll von Dings, die man geschickt hat, einfach von den Firmen und Clubs. Aber heute kann jeder Club, was er will, der Öffentlichkeit mitteilen, auf verschiedensten Kanälen selber. Er braucht Journalisten nicht mehr.
Also ist der Journalist dreifach gefordert, oder? Die Infos rauszufiltern?
Ja, und der Journalist hat halt einfach auch nicht mehr das Prestige, und der Journalist vergisst manchmal schon. Ein Journalist hat nur geliehene Bedeutung. Wenn ich hinter einem Journalist das Zeichen oben noch SRG wegnehme, dann schrumpft er innerhalb von kürzester Zeit zur Bedeutungslosigkeit. Also ein bisschen Demut und Bescheidenheit ist schon nötig, also, wenn man in dem Geschäft ist.
Ein bisschen Klamauk-Geschichten. Eben auch schon ein Verbot bekommen, irgendwie vor Ostern, über Ostern. Hast du eine Frage? Das interessiert doch vielleicht manchmal der Hörer, der nicht so Eishockey-affin ist, mehr als irgendwie, wir sind defensiv gut gestanden. Sollte es auch wieder ein bisschen mehr möglich sein? Also so Storys, die nicht zwingend mit Eishockey-Taktik zu tun haben.
Viel mehr noch. Das ist etwas, was man immer wieder vergisst. Das ist ein Unterhaltungsgeschäft. Ich kann dir ein Beispiel sagen. In der NHL gibt es immer, wenn es All-Star-Game ist, so ein Roundtable-Interview. Also die Stars sind dort, die verteilen sich an verschiedenen runden Tischen und die Journalisten können dort mit ihnen reden. Das ist so eine halbe Stunde, 40 Minuten, das wird wirklich gut, oder? Und der hat, ich glaube, ich weiss nicht mehr, was es war, ob es USA Today war oder Edmonton, einfach ein Medium hat einen speziellen Auftrag gegeben seinem Reporter. Oder damals hat immer, das Beginn vom Digitalisierten, immer auch sich vorbereitet ist und gefragt, ja, wie ist denn das mit dem Coach im Vergleich und das Vorchecking und doch jetzt mit zwei. Und dann ist eben der gekommen und hat jeder von diesen Spielern ein weißes Blatt hergelegt und gesagt, du ein Logo von deinem Club zeichnen. Und das war mit riesen Abstand der grösste Heuler, der seine Klicks hatte. Eben, Klamauk, ein bisschen Unterhaltung.
Das ist überragend. Könntest du mal testen? Ich habe die nächste Saison Vorschau-MK.
Ja, könnte man vielleicht auch machen. Aber es ist schon so, dass man das ein bisschen zu wenig berücksichtigt. Das so, ist halt auch Unterhaltung. Oder?
Ja. Wir gehen zurück zur aktuellen Saison. Für dich die grösste Überraschung? Davos.
Davos, aber noch mehr Kloten. Also ich habe tatsächlich vor der Saison gedacht, Kloten könnte letzte oder zweitletzte sein. Was ja, wie wir sehen, nicht der Fall ist. Also der Grund, du siehst einfach, wenn Hockey ist sehr komplex, wo aus sehr vielen Elementen besteht. Und wenn du das Glück hast, dass es mal alles zusammenpasst, was dir in der Saison vorher nicht zusammenpasst hat, also wenn du mal den Goalie hast, den er hat, wenn du mal vier Ausländer hast, die drehen und nicht um zwei, wenn du noch einen neuen Trainer hast, der den Ton findet, wenn du noch drei, vier Spieler hast, die gerade dank dem Trainer ihr bestes Hockey rausbringen, dann bist du plötzlich statt zweitletzt, bist du viert oder fünft.
Oder SCB in der vorderen Hälfte, wobei du hast ja so eine Serie gemacht, irgendwie schon fünf Teile, wieso der SCB mittelfristig Meister wird, kann er schon in dieser Saison Meister werden. Müsste er vielleicht mit den Abgängen, die sich anbahnen?
Also der SCB in dieser Zusammensetzung, wie er jetzt hat, ist ein Meisterkandidat. Die Bedingung ist aber eben auch, dass du das anstrebst, dass du das willst, dass du daran glaubst und dass alles Menschen möglich unternimmst, dass du das erreichst. Aber wenn der SCB, das ist 50 zu 50, dass der Meister werden kann, das ist wirklich so. Und der auch da ist eben wieder das, dass der den Goalie verhaben muss und die Ausländer müssen örgeln und die Schweizer Spieler die Form haben. Aber von der Substanz her, Hockey, theoretisch ist der SCB ein Meisterkandidat.
Aber ich sage, die besten Spieler nehmen zu Freiburg, zu Arnig, zu Lausanne. Wobei, das ist glaube noch nicht offiziell, oder? Das ist glaube die Prima.
Also, das ist noch nicht offiziell. Wir sehen das, ob das offiziell wird. Aber auch wenn das nicht wäre, ist es erschreckend und es ist eigentlich ganz einfach. Schau, der SCB hat immer noch im Kopf, ist der SCB der grosse SCB. Mit einem Untersportchef, der meint, also jeder Spieler soll doch froh sein, dass er zum SCB kann kommen. Der Obersportchef, der ein bisschen ähnlich tickt. Aber heute hat jeder Club in dieser Liga, vielleicht mit Ausnahme von Aschua, kann einem Spieler bieten, was der SCB Geld, eine Herausforderung, Infrastruktur. Und der Sportchef, das haben sie beim SCB noch nicht gemerkt, der Sportchef muss nicht ein guter Spieler gewesen sein oder einen grossen Namen haben. Heute kannst du mit ein bisschen Fleiss, hast du alle Informationen von allen Spielern auf der Welt, sind abrufbar. Du kannst die ehemaligen Trainer fragen, Agenten, NHL-Scouts. Etwas anderes ist entscheidend. Du musst als Sportchef das Amt leben. Ich sage jetzt ganz etwas politisch unkorrekt. Du musst schon gerade entschuldigen, aber damit man es begreift. Ein Spieler zu verpflichten, ist das Gleiche wie eine Frau ins Bett zu bringen. Da musst du denen das Gefühl geben, du bist unser wichtigster Spieler und dann musst du das Amt leben, nicht ausführen. Du musst das leben wie der Janik Steinmann bei Rappi, wie der Sven Neuenberger in Zürich, wie der Pesco Müller in Langnau, wie der Duca in Ambri. Aber in Bern haben wir Sportchefs, das sind Funktionäre. Und wenn wir Agenten sagen, du, erreichst du den Patrick Bätschi am Telefon? Dann muss ich sagen, nein. Ja, ich auch nicht. Ja, dann muss ich sagen, da stimmt etwas nicht. Ich kann dir noch einen einfachen Tipp geben, an was auch, dass du siehst, ob ein Sportchef oder ein GM ein guter ist. Wenn du dann anrufst, nehmen sie das Telefon ab oder geben Message, sie rufen zurück. Das ist jetzt nicht aus Eitelkeit, das ist nämlich ganz einfach. Wenn einer das Telefon abnimmt und zurückruft, dann weiss er, was los ist und es ist erledigt. Der Marc Lüthi ist einer, wenn du dem anrufst, dann nimmt einfach das Telefon ab. Und wenn er nicht kann, kommt der Messenger auf ihn zurück oder ruft er zurück. Wenn du Patrick Bätschi anrufen willst, das ist wie wenn man früher wollte, irgendwie eine Verbindung zum irgendwie zu Landefähren vom Mond aufbauen. So lang geht das und dann, wenn man ihn hat, sagt er nichts. Ja, das geht nicht. Du musst können kommunizieren. Der Sportchef muss der beste Verkäufer vom Club sein. Und dort hat er es gewaltig beim SCB. Und ich staune immer wieder, dass der Marc Lüthi nicht merkt.
Wer wäre der beste Sportchef? Oder es wäre ein Sportchef, der zum SCB würde passen? Oder eben, wo du sagst, der gehört dazu?
Also ich sage jetzt ganz etwas Bösartiges. Und du musst schon gerade wieder entschuldigen, aber vielleicht für die Situation zu zeigen, einfach anders als der Patrick Bärtschi.
Also könnte jeder Kevin Schläpfer bei Basel in Nazi B oder in Swiss League, wie es ja heisst, nicht umgurken, macht einen super Job. Wäre das nicht, er fehlt irgendwie in der höchsten Liga.
Schau, der Kevin Schläpfer wäre der perfekte Sportchef für Bern. Aber da haben wir das Problem von Bern. Sie sind arrogant. Ja, nein, der Schläpfer da. Ja, der Schläpfer, mir doch nicht, oder? Sie haben es noch nicht gemerkt. Und wenn sie das nicht merken, der SCB, hat so ein gewaltiges Potenzial. Und sie schöpfen es nicht aus. Ich meine, das kann ja gar nicht sein, dass, und das weiss ich aus erster Hand, dann nehmen sie Agent, fragt Patrick Bärtschi im Herbst, sie möchten verlängern. Und er sagt, ja, wir schauen den. Ja, Gottfried Stutz, dann musst du, wie ich das vorhin gesagt habe, mit der Frau ins Bett bringen, und sagt, ja, super, hey, komm, wir hocken her, los, wollen wir jetzt gerade sagen, wenn es passt. Ja, du, hey, super. Wir sind ja so froh, bist du bei uns und wir wissen das so schätzen. Und so geht das, aber auch nicht. Ja, wir schauen den. Ja, jetzt ist er bei Freiburg. Ja, ich meine, du weißt, wie schwierig das ist, gute Goalie zu haben. Dann musst doch du den Fippo Wüttrich pflegen. Dann musst du doch schauen, dass der sich wohlfühlt in Bern. Und zwar wohlfühlt sportlich, dass er Wertschätzung hat. Ja, aber dann kannst du doch nicht den Fippo Wüttrich, wenn er zu Null spielt, im Viertelfinale gezogen, am anderen Tag auf hinteren Tour, Ersatzgoalie los, das kannst du einfach nicht. Sie merken es nicht, sie meinen immer noch, wir, der SCB, die müssen nicht meinen, oder? Und wenn das nicht ändert, gibt es noch das bessere Wachen.
Aber es wird ja der Marc Lüthi ja realisieren. Er ist ja nicht bekannt für Geduld in Sachen Personalentscheid. Wird er das noch weiter hinnehmen?
Das ist ein Irrtum, wenn man sagt, der Marc Lüthi hat nicht Geduld. Der Marc Lüthi, kümmert sich jetzt um das neue Stadionprojekt. Und jetzt hat er einen Ober- und einen Untersportchef angestellt. Dann ist es ja logisch, dass er nicht jeden Tag bei denen geht und hineinschaut. Sonst muss ich nicht zwei anstellen. Darum geht es einfach manchmal ein bisschen sehr lang, bis es bis zu ihm durchdringt, was eigentlich in seinem Büro geht.
Aber wenn es zu ihm durchdringt, dann baut er es.
Dann geht es zügig ab.
Was ist die Prognose? Haben wir noch einen Unger- und Obersportchef mit den gleichen Namen beim SCB?
Also wenn das der Fall sein, dann mache ich mir Sorgen um SCB.
Was ist die Prognose?
Dass wir nächste Saison einen anderen Unger-Sportchef haben.
Ja, wir haben den SCB abgehandelt, jetzt zweiter Verein, wo du viel darüber schreibst, das zählt Tigers Langnau, besser drin als viele vorausgesagt. Sieg in Lugano gestern, was ist mit Langnau möglich? Thierry Fatelini ist schon fast ein bisschen der Baumeister von dieser Entwicklung.
Ja, eben nicht nur. Wir haben vorhin davon gehabt, dass du den Club musst leben musst. Der Präsident muss leben, der Sportchef muss leben, der Trainer muss leben. Das ist die Voraussetzung, dass Club wie Langnau, ich meine, das ist ein Dorf von 10'000 Einwohnern, das darf man nicht vergessen, dass man dort ein Nationalliga-Unternehmen überhaupt wirtschaftlich und sportlich erhalten kann. Und das ist einfach das, was ich bei Bern vermisse, das Leben vom Club, Leidenschaft. Nicht auf die Uhr schauen, Tag und Nacht, und zueinander stehen und einander vertrauen. Oder? Das ist die Voraussetzung. Und Langnau hat das lang auch Problem gehabt in dieser Beziehung, hat es aber jetzt hergebracht mit dem Pascal Müller und mit dem Paterlini.
Ein anderer Club, der ein ähnlich tickt, ist Ambri. Es ist ein offenes Geheimnis. Ich habe schon ein bisschen gesagt, ich habe ein Ambri-Herz, aber jetzt Kleusel Gottfried Stutz. Zum x-ten Mal führt man 4-0. Jetzt geht aktuell in Genf. Und dann gibt man es wieder aus den Hängen. Auch schon mal gegen Zug, auch schon mal Lugano. Dann in den Play-ins. Wieso jedes Mal wieder das Leiden?
Ja, das ist ein bisschen der DNA, aber es hängt vielleicht halt damit zusammen, dass Ambri nicht rein vom Talent her. Also, wir reden jetzt gerade 4-0 führst zu Genf.
Und mit Kubalik, mit Heim, mit all diesen Spielern, Bürgler etc. musst du es einfach heimbringen. Punkt, fertig, Schluss.
Ja, aber der Kubalik und der Bürgler, die können das nicht alleine. Du brauchst vier Linien, oder? Es ist eher so, dass Ambri durch seine Leidenschaft weit über sich auswächst und dann 4-0 führt und dann von der Realität eingeholt wird. Das ist vielleicht eher das. Und das irgendwie, es kann wahrscheinlich auch sein, dass, das sagt man manchmal so ein bisschen, dass, wenn sie dann 4-0 führen, plötzlich, oh, jetzt auch schon wieder, oder? Und du bist ein bisschen eingeholt von deiner eigenen Vergangenheit.
Braucht es auch nicht einen Psychologen, wobei sie heimgehen, nicht? Nein, Sol Müller war beim SCB gewesen. Psychologische Hilfe, vielleicht irgendein Sportpsychologe, haben sie, glaube ich, auch schon in Anspruch genommen.
Nein, das muss nicht der Sportpsychologe haben, das können der Trainer oder der Sportchef so schon selber herbringen.
Was traust du Ambri noch zu? Sie sind ja nicht gut drin, kleben um Rang 10, 11 herum, sind Playoffs möglich?
Ja, du musst die geringen Abstände schauen. Das ist natürlich noch möglich, Playoff. Es ist ja so eng zusammen, dass du kannst eigentlich jede Prognose machen und die fachlich begründen und kannst nicht daneben liegen.
Aber Abstiegsängste muss selbst Aschwa, glaube ich, niemand haben.
Heute nicht, nein. Heute gibt es keine Abstiegsangst. Weil Olt hat schon zurückgezogen, Schottfond müsste die Neuenburg spielen, Liga-Quali, die ganze nächste Saison. Und wenn du FISB nicht magst in der Liga-Quali, ja, dann bist du wirklich selber die Schuld.
Aber Schottfond, sagen sich die nicht, hey, spielen wir halt in Neuenburg? Also meinst du den extra, wenn jetzt irgendein desolaten Nationalvertreter in die Liga-Quali müsste, denkst du Schottfond, ja, also, sie geben recht den Ton an im Moment in Nazi B.
Also Schottfond ist vom, ich habe es auch schon gesehen, Schottfond ist jetzt, wenn die als Sieger von der Nazi B rauskommen mit dem Selbstvertrauen und treffen, sagen wir jetzt auf Aschua, kannst du sagen 50-50. Nur, der wird intern mit einer Weisung kommen, dass man nicht die Liga-Quali gewinnt. Wie willst du eine Nazi-A-Saison finanzieren, wenn du Neuenburg spielen musst? Das ist ja völlig unmöglich. Du kannst ja dort nicht einmal ein Nazi B-Team finanzieren. Und Schottfond auf Neuenburg spielen, das ist wie Bern auf Freiburg müssen spielen. Das ist so eine Rivalität innerhalb des Kantons. Also, das können wir vergessen, die Aufstieg.
Aber Schottfond, ja, man muss in Ende 90er Jahre und auch, ich glaube, in den 60er sogar, oder? Täusche mich Meister geworden, dann Villar, Fischb etc. Solche Mannschaften bräuchte es wie wieder. Oder Fischb oder Siders ist ja, glaube ich, der Chris McSorley dran. Ein Walliser oder eben auch Schottfond gehört eigentlich schon mal wieder in die Nazi an.
Ja gut, gehören tut niemand, das muss man sich erarbeiten. Nein, Schottfond hat natürlich die grossen Zeiten gehabt. 68 bis 73, 6 Mal Meister. FISB war 61 Meister, das war eine ganz andere Zeit. Das Problem von, jetzt gerade speziell Schottfond, ist natürlich, du musst heute können mit deinem Stadion Gastronomieerträge zielen. Und wenn du das nicht kannst, weil du einfach Stadion das dir nicht erlaubt, hast du gar keine Chance mehr, dein Team zu finanzieren. Also, du musst können 12 bis 14 Millionen musst du reinholen pro Saison. Und das kannst du einfach nicht in Schottfond.
Nein, immer was ging, wäre in St. Jakob Arena beim EHC Basel, die hat Infrastruktur. Wieso, um Himmels Willen, hat man das Aufstiegsgesuch nicht eingereicht? Ich glaube, der Kevin Schläpfer hat sich da ein bisschen geärgert.
Ja, der ärgert sich jeden Tag neu. Und es ist ja schon eines der Mysterien des modernen Sports. Wieso kann man in Basel eine der reichsten Städte der Welt nicht ein Hockey-Team finanzieren? Sie haben das Gesuch nicht eingegeben, weil sie das Gefühl haben, sie könnten das Nationalteam nicht finanzieren. Aber wie du sagst, die hat er alles. Die Infrastruktur, Parkplätze, Stadion, eigentlich auch das Einzugsgebiet, sie haben sogar eine Tradition. Die sind in den 50er Jahren hat Basel 15'000 Zuschauer gehabt in der altoffenen Eisbahn. Es ist ein Rätsel. Ich kann es auch nicht erklären.
Also was denkst du, wer wird der nächste Aufsteiger sein?
Also wenn sie am 11. Dezember das Stadionprojekt durchs Stadtparlament bringt, werden das die nächsten Aufsteiger sein. Auf Kosten halt wahrscheinlich von Aschua.
Über den ZSC haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben ja viele Zürcher Hörer. Gibt es wieder einen ZSC-Meistertitel?
Das wäre eigentlich logisch, so wie es logisch gibt. Und beim ZSC haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren wieder etwas gespürt. Wir haben jetzt schon viel von dem gehabt, vom Leben, weißt, die Leidenschaft. Und das ist bei Zürich zurückgekommen in den letzten 2 Jahren. Es hat sicher auch viel zu tun mit dem Trainer, mit dem Mark Crawford. Weil meine Theorie ist eigentlich immer die, du kannst ein grosses Team mit grossen Namen, mit einem grossen Selbstverständnis und mit einem grossen Trainer führen. Mark Crawford war Stanley Cup-Sieger. Wenn er etwas sagt, dann hört jeder. So ein Team kannst du nicht mit einem Durchschnittstrainer führen. Das ist übrigens, von der Klammer aufzutun, eines der grossen Probleme von IB. Sie meinen, sie können mit billigen kleinen Trainer das Team führen. Das geht nicht. Bayern München kannst du auch nicht mit einem kleinen Trainer führen.
Du gibst das Stichwort, in dem Fall tust du auch schon über, mal mit Sinn mal irgendwie über ein Cup-Spiel im Schutten hast geschrieben. Also, hättest du dich gelustet, ein bisschen mehr über Fußball zu schreiben, weil ich lese leider nur etwa so alle Jahre einen Artikel.
Nein, ich habe ja geschuttet, bis Drittliga-Goalie. Ich habe einen guten Freund, der sehr einflussreicher Spielervermittler ist im Fußball. Aber du kannst nicht glaubwürdig zu viel machen. Ich tue Fußball, ich weiss viel, es interessiert mich.
Also hast du IB Atalanta ein bisschen verfolgt, jetzt das 1-6?
Nein, das habe ich nicht verfolgt, weil ich war zu Biel, Biel Lausanne. Aber du kannst nicht Fußball und Hockey beides richtig machen, das ist nicht möglich. Man muss sich auf etwas beschränken. Im Sommer habe ich 30 Jahre lang Motorsport gemacht, Motorradrennsport. Das geht gut. Oder Schwingen, das geht auch gut. Aber Fußball und Hockey laufen zu viel parallel.
Was ist der Unterschied zwischen Fußballer, Eishockeyler und Schwinger? Mit welchen? Auch schon die Schwinger. Machst du auch am liebsten Interview? Die sind auch, nehme ich an, schon am offensten.
Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also, das ist nicht einmal sportartenspezifisch, würde ich das sagen. Ja, also du machst natürlich mit den Schwingern im Ringstein drüber, weil du ihre Sprache redest. Die reden auch Mundart. Und mit dem Hockey redest du viel Englisch und Fußballer viel Französisch oder Englisch. Nein, da würde ich jetzt nicht explizit Unterschied machen. Es gilt eigentlich bei allen das Gleiche. Wenn du willst, dass ein bisschen Aussagen rauskommen aus einem Interview, dann solltest du kein Mikrofon brauchen. Du solltest eigentlich auch nicht Notizblock demonstrativ haben. Sobald du jemanden mit einem Mikrofon herstreckst und sobald jemand merkt, der schreibt auf, dann haben sie, dann tun sie viel mehr überlegen, was sie sagen. Wenn du aber aufmerksam zuhörst und noch ein gutes Gedächtnis hast, dann kannst du nachher problemlos wahrheitsgetreu das, was jemand gesagt hat, wiedergeben. Aber du erreichst viel ein lockeres Gespräch, ohne demonstrativ immer aufschreiben und das Mikrofon heranhalten.
Also, hey, wir einen Nachteil, wir Radiochronistinnen und Chronisten, wegen dem kleinen Mikrofon. Also, ich weiß nicht, wie es technisch mal möglich wäre, ein unsichtbares Mikrofon irgendwie installieren.
Also, es ist ja so, du da. Dein Gegenüber muss wissen, dass man ein Interview führt. Natürlich nicht mit dem Arbeiten, nicht mit versteckt. Aber du hast recht, als Radioreporter hast du wirklich, du tust immer mit dem Mikrofon signalisieren, Achtung, Interview zusammennehmen. Und der, schau, es ist ein bisschen so, vielleicht hast du schon im Büro gehört, wenn einer mit dem Geschäftskollegen telefoniert. Ja, jetzt mach den, ja. Ja, aber ich muss die Lieferung haben. Ja, aber hure, sieh ich noch mal. Ja, ja, ja. Er hängt darauf, dann ruft die Frau an. Jo, ja, warte, ich komme dahin, ich vielleicht um 20 an Bärschig. Ja, ja, nein, nein, ist gut. Ja, dann schauen wir dann noch Fernsehen. Etwa der Unterschied ist, wenn einer mit dir redet, ohne Mikrofon oder mit Mikrofon.
Jetzt hast du mir den Spiegelvortrag gehabt. Ich mache es genau gleich. Wir haben einen Halbton höher. Das stimmt.
Ja, wenn jemand einfach ein Mikrofon sieht, dann reden die Leute anders, sie nehmen sich zusammen, oder? Das ist einfach so. Aber du musst ja auch, es hat aber noch Vorteile. Wenn sie das Mikrofon vor sich herreden, sind sie konzentrierter. Und du kannst ja nicht 10 Minuten lang senden. Du musst Tag auf den Punkt gebracht.
Das ist doch gar nicht gern, wenn du schaust, immer, dass du keine Säckeli kannst, dass nicht plötzlich noch Radiojournalisten das Mikrofon vor dir anheben.
Nein, das stört mich nicht. Ich höre alle zu und nachher kann ich ja dann noch etwas fragen.
Nur einen hat es gegeben. Michi Freit hat mir mal ins Mikrofon gesagt, dann, als er in Frankreich war, bei Lens, ich hätte mich lieber vom Dorfmetzger zu Münzigen operieren lassen, als vom Clubarzt. Das war die Ausnahme.
Eben, siehst du, du magst immer noch dran besinnen.
Aber das kommt eben nur alle 10 Jahre
vor. Ja, und darum magst du dich noch dran besinnen, oder? Wir haben jetzt ja viel von dem gehabt, dass wenn mal einer eine Aussage macht, die verhätte, denkst du noch jahrelang dran, oder?
Du kleinst, die Zeit vergeht. Die Sonne ist doch schon ein bisschen langsam am Horizont verschwinden. Können wir noch 3 Minuten Nachspielzeit?
Ja, klar, kannst du haben.
Jetzt, eben, du hast sicher tausende von Anekdoten. Kommt dir noch gerade eine Sinn, die du noch nie hast geschrieben und wo du zum Besten willst geben willst, irgendeine unvergessliche Anekdote?
Also, nicht eine Anekdote, aber eine Begegnung. Vielleicht magst du dich besinnen, Dwayne Rainey war anfangs der 90er Jahre das, wo der Valentino Rossi war. Er war der alles überragend Dörfrennfahrer, Weltmeister in der damaligen Königsklasse.
Da habe ich noch fast in die Hose gemacht. Darum war Valentino Rossi absoluter Begriff, aber Rainey.
Und es war Mr. Perfect. Und er ist dann verunglückt, in Misano gestürzt und in den Rollstuhl gekommen. Dann hat er nach Amerika zurückgebracht. Dort war er in der Spezialklinik. Und nachher ist er heim. Und ich habe mit dem Kollegen zusammen als erstes das Interview mit ihm gemacht. Nachdem er im Rollstuhl war. Du musst dir vorstellen, ein Dörfrennfahrer, der für seine Perfektion eigentlich mehr denkt, dann passiert nie etwas. Und ich weiss noch, wir sind dann in Monterey, seiner Villa, und dann sind wir da durchgefahren und haben gedacht, ja, was sagen wir denn dem, was fragen wir denn dem? Weißt du, wie begegnest du einem, der einen solchen Schicksalsschlag hat? Und dann sind wir zu dem gekommen und der hat so einen Optimismus und eine Energie ausgestrahlt. Das war für uns fast wie beschämend für uns. Der hat quasi, wie er uns gesagt, hey Jungs, was ist eigentlich los? Was ist los? Hey.
Und also das, hat er euch wie müssen aufmuntern?
Ja. Und das ist etwas, das hat mich immer wieder beschäftigt. Und der ist so geblieben, auch nach dem Unfall. Oder? Also, das hat mich schwer beschäftigt, oder? Was ein Mensch eigentlich aushält und was eigentlich eine Charakterstärke ausmacht.
Das ist jetzt ein trauriges Schlusswort. Können wir gleich noch etwas Klamaukiges? Ja, es fährt wahnsinnig ein. Aber es ist noch eine Klamauk-Story ganz zum Dessert.
Ja, Klamauk, da gibt es viel. Aber nein, aber eine lustige Story ist einfach immer noch. Der Dr. Dieter Knoll, das ist der Marc Lütti vom italienischen Eishockey. Das ist der Besitz vom HC Bozen. Mit dem habe ich zwei. Ein wirklich Klamauk-Erlebnis gehabt. Das eine war, da ruft er mir im Oktober an und sagt, oh Klaus, du musst mir helfen. Er sagt, was ist los? Er sagt, ja, jetzt hat Kevin Heckfeuer endlich unter Vertrag bekommen. Also ich tue es jetzt auf Berndeutsch erzählen. Aber er müsste auch wieder zum Vertrag ausgeben. Und er könnte auch nicht auszahlen. Weisst du, kein Club? Dann sage ich, was ist denn? Dann sagt er, du, ich habe entschieden im Sommer, die Ausländer kommen nicht mehr mit den Hunden. Die sind immer in meinen Wohnungen und jedes Mal im Frühling muss ich die Handwerker haben und die Wohnungen sanieren, wo die Hündin waren mit den Kanadiern. Und jetzt kommt der Heckfeu und sagt mir, ja du, wenn ich meinen Hund nicht mitnehmen kann, kommt meine Frau auch nicht und dann komme ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, mal, das ist gut, Langnau braucht dringendste neue Ausländer. Und dann ist das innerhalb kurzer Zeit ist das Stand gekommen. Und der Herr Feuer ist dank dem, dass er einen Hunger hat, Langnau kam in die Nazi B und war dann eine Schlüsselfigur beim Aufstieg. Und auch mit Bozen, weil das kann ich ja hier erzählen, das ist ja Bozen, das tue ich nie mehr. Hat er mir angerufen und gesagt, er müsse einen Goalie haben. Ich sagte, ja, was muss ein Goalie haben? Ja, das geht nicht mehr. Ich sagte, ja, ich weiss dir einen. Langnau hat dann der Hübel gehabt, ich glaube Jaroslav Hübel.
Ja,
der Tschech, der ist in Langnau gewesen.
Aber gar nicht so schlecht.
Ja, der war in Langnau gewesen, weil sich der Bäumler verletzt hat und um auf die Zeit. Das war schon klar, dass er den wieder geht, oder? Und dann haben wir gesagt, ja, du musst den holen. Er hat gesagt, ah, auch so gut, ja. Dann hat er fünf Tage später gesagt, ja, sein Trainer will den nicht. Dann hat er gesagt, ja, du, wer zahlt die Rechnungen zu Bozen, du oder der Trainer? Geht es dir eigentlich noch? Jetzt sagst du dem Trainer, ja, und bist du sicher, dass der gut ist? Dann hat er gesagt, ja, der ist gut. Ja, bist du ganz sicher? Dann hat er gesagt, ja, der ist gut, oder? Und wegen dem wäre er fast bankrott gegangen. Weil er ist nachher in die Dings eingestiegen, in die österreichische, weißt du, Alpenliga, von Italien zu der, wie
Slowenien, ja, Jesenice, etc.
Immer gegen einen anderen Namen, oder? Und eigentlich hat er das Gefühl gehabt, er kommt auch nicht einmal in die Playoff, oder? Und dann hat er alle Spielerverträge mit ganz tiefen Fixum gemacht und astronomischen Meisterprämien. Das kannst du vergleichen, wie lange noch ein Spieler holen würde. Und einfach noch eine riesige Meisterprämie. Und dann hat sie den Hübel zum Meistertitel gehäckset. Und dann hat er 400'000 Euro minus gemacht wegen dieser Prämie. Das hätten wir heute noch für.
Also ich kann dir einerseits dankbar sein, du hast sie zum Meister gemacht, andererseits sie finanziell ruhig treiben.
Ja, und was, es gibt auch noch ein Erlebnis, das habe ich schon manchmal daran gedacht. Magst du dich besinnen, der Michel Riesen,
mit 15 Hälken, die im aktuellen Artikel erwähnt.
Ja, da war ja der erste Runde drauf, wo die Schweiz hatte in der NHL. Und ich war dann in Pittsburgh an dem Draft und am gleichen Draft, das ist dann ein bisschen untergegangen, ist auch der David Ebischer draftet worden. Und der Michel Goulet war damals GM von Colorado. Und im Draft, musst du dir das vorstellen, sie unten auf dem Eisfeld hat jedes Team einen Tisch. Dort hocken der Chefscout, der GM, immer etwa 7-8 Leute. Dann ist so ein bisschen Abschranke und hinten dran stehen die Journalisten. Und dann ist der Goulet gekommen und hat gesagt, Klaus, also wir haben Französisch geredet, hat er gesagt, David Debischer, sagen wir, mein Scout sei gut, was sagst du über den? Dann sage ich, ja super, den musst du nehmen. Das ist wirklich gut. Ich bin sicher. Ich sage, ja, deine Scouts haben das ja gesagt. Und er sagt, ja, ich habe gerne immer noch ein bisschen andere Meinung auch noch so. Und dann ist er gegangen. Und dann kommt er nach vielleicht einer halben Stunde wieder, weil da ist dann weit hingetraft. Und er sagt, lass jetzt. Wenn wir uns den traften, Mensch, der kommt ja auch. Weißt du, das war dann die Zeit, wo die Schweizer noch Homies waren. Ich sagte, los jetzt, wenn du den draftest, dann kommt der mit dem Ruderboot über den Ozean. Aha, ja, dann sind sie nicht draftet. Jetzt stell dir vor, ich habe bösartig oder einfach gesagt, ja, weiss auch nicht, ja. Das hat vielleicht eine Karriere gekostet. Ja, du hast auch gewisse Verantwortung.
Der macht eine riesen NHL-Karriere, Sendling-Karriere.
Ja, also weißt du, man muss schon ein bisschen manchmal überlegen. Es ist auch noch so, ich werde etwa die gefragt von einem Personalchef, wenn sie einen Hockeyspieler anstellen wollen. Und es gibt einen Spruch, da hat mir Chris Maxorli auch immer wieder gesagt, Wenn du über andere redest, sagt nichts, ausser du könntest etwas gut sagen. Und ich sage immer das Gleiche. Ich sage nie negativ etwas über euch. Ich sage nur, du schaust, was der noch gemacht hat neben dem Hockey. Wenn er einen Beruf gelernt hat oder eine Ausbildung macht, spielt gar keine Rolle, was. Einfach eine Ausbildung, dann kannst du ihn blindlings anstellen. Weil dort das Zeitmanagement, Struktur, wenn er nichts nebenbei gemacht hat, lässt die Finger davon. Und das ist eigentlich, glaube das hat in den meisten Fällen stimmt das.
Ja, allgemein im Leben. Das ist eine gute Weisheit zum Schluss. Doch Lösung, merci viel mal. Wir sind schon massiv überzogen, aber wir können dir stundenlang zuhören. Ganz herzlichen Dank.
Ja, hat Spass gemacht. Und ich hoffe, ich habe niemanden beleidigt. Und sonst nichts für ungut.